Die Genetik stellt die gewaltigste Macht dar, die der Planet je gesehen hat, aber sie spielen damit rum wie ein Kind, das die Pistole seines Vaters gefunden hat. Ihre Leute waren nur darauf konzentriert, ob sie es schaffen konnten oder nicht, ob sie es tun sollten. Die Frage stellte sich keiner. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Rittern des Filmgenuss, dem Filmpodcast von und mit den verdammten Nerds. Das sind auch wie heute immer der
Blockbuster-Babo Matthias ist am Start.
Der Blockbuster-Bossi ist am Start und meine Wenigkeit Nick Cage.
Niklas Cage. Der Arthouse-Otto.
Der Arthouse-Otto Niklas Cage.
Der Arthouse-Otto und Blockbuster Bilbo. Babo.
Babo. Bossi, wie geht's dir denn?
Ei, gut geht's. Ist heiß, ich schwitze.
Ja, das stimmt.
also, wenn wir Webcams hätten, dann würdest du mich oben ohne sehen.
Geil.
Aber den Anblick erspare ich dir. Kleiner Disclaimer, falls ihr ein Venti-Rauschen hört, das müsst ihr mir verzeihen. Den habe ich unterm Schreibtisch stehen, der bleibt auch auf Stufe 2.
Und falls ihr den Bossi auch mal oben ohne am PC sehen wollt, dann richten wir gerne einen OnlyFans-Account ein, da könnt ihr uns dann finanzieren. Mm. Gut, lassen wir das.
Ja. Wie geht's dir denn?
Doch, eigentlich auch ganz gut. Ich bin ja eigentlich irgendwie genetikmäßig Skandinavier, deswegen komme ich auf so ein Wetter nicht so gut zurecht.
Ah.
Aber naja, 35, was hatten wir heute, 37 Grad draußen, ne? Ist ja eigentlich auch schon eine perfekte Einstimmung auf den Film, den wir heute besprechen möchten, weil auch da geht es immer mit tropischen Temperaturen einher.
Genetik ist auch ein gutes Stichwort.
Genetik ist auch ein gutes Stichwort, ja. Und wir werden uns auch später nochmal die Frage stellen, also der Cold Opener war natürlich ein bekanntes Filmzitat von Dr. Ian Malcolm, gespielt von Jeff Goldblum in Jurassic Park. Und auf diese Frage, ob der Film, den wir heute besprechen werden, wirklich hätte entstehen sollen. Also ob sich jemand die Frage gestellt hat, ob sie es tun sollten. Darauf können wir später nochmal zu sprechen kommen. Denn es wird wahrscheinlich schon aus dem Titel offensichtlich hervorgegangen sein. Wir sprechen heute über Jurassic World Rebirth oder zu Deutsch Jurassic World Die Wiedergeburt. So.
Jurassic Welt.
Jurassic Welt. Matthias, wie stehst du denn zum Jurassic Park respektive World Franchise?
Wäre es mal lieber, hätten sie es mal lieber im Park belassen. Nicht auf die ganze Welt ausgeweitet. Nein, Spaß beiseite. Also das Jurassic Park Franchise, nennen wir mal hier einfach den ersten, zweiten, dritten. Also sagen wir so, der erste ist außer Konkurrenz, ne? Ist natürlich ein Meilenstein der Kinogeschichte, ja. Und auch ein einer für mich persönlich prägendsten Filme aller Zeiten.
Ja.
Ja, den zweiten mag ich persönlich auch noch sehr gerne, als Guilty Pleasure von mir aus, wobei Spielberg und Guilty Pleasure, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise zusammengeht. sagen wir als wir hatten es, glaube ich, hier bei den Sequels auch mal besprochen, dass das einfach ein richtig gutes Sequel ist, so
ich hatte in meinen Augen. Ich hatte den Film
oder ein unterschätztes
Sequel. Ja, ich hatte den Film nämlich in der Guilty Pleasure-Folge auf meiner Liste, weil der eben,
ach, da hattest,
finde ich, von übelst vielen Leuten kriminell unterschätzt wird. Aber eigentlich ist das kein Guilty Pleasure, weil ich schäme mich nicht dafür, den Film geil zu finden.
Ich finde auch, ja, er ist halt handwerklich auch zu gut.
Ja,
ne,
als, ey, die Szene, wo die beiden T-Rexe da versuchen, den Camper da von der Klippe zu schieben, ey, da gibt mir bis heute die Pumpe bis zum Hals.
Ja, da zu so einen Sequenzen kommen wir gleich auch natürlich noch, glücklicherweise. Ja, und der dritte, ich sag mal so, den habe ich auch, ich will jetzt auch nicht lügen, ich muss sagen, ich glaube Jurassic Park 3, der ist von 2001, 2002, das war, ich erinnere mich ziemlich genau, der Geburtstag von meiner Mutter, an dem er ins Kino kam, und ich war mit meiner Schwester drin und ich glaube, das war der letzte Jurassic-Film, den ich im Kino gesehen habe. Tatsächlich der dritte. Ich habe keinen der drei Jurassic World Reihe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich den ersten im Kino gesehen habe. Also den allerersten mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard. Das weiß ich nicht mehr. Habe ich die ganze Zeit überlegt, ob das mein letzter Jurassic-Film im Kino war oder ob ich den geskippt habe und erst zu Hause gesehen habe. Keine Ahnung, ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Und
ich habe die geilste Geschichte.
Jo. Ja, erzähl.
Weil, also, okay, jetzt mal Jurassic World, die Wiedergeburt. Außen vor war mein letzter Jurassic-Film im Kino Jurassic Park. Weil er wurde ja 2023, war es, glaube ich, nochmal wieder neu aufgeführt. Und da bin ich in Marburg dann ins Kino. Warst du nicht sogar auch da?
Waren wir in derselben? Ich weiß nicht. Wir haben uns. Es gab zwei Vorstellungen an dem Tag.
Ja.
Und oben drüber, also ich saß irgendwie unten alleine und oben saßen zwei Leute, die ich kannte aus unserer Truppe, ne? Du warst, glaube ich, in der 20-Uhr-Vorstellung und ich war in der 17-Uhr-Vorstellung oder andersrum.
Ja, irgendwie sowas, ja.
Aber ich glaube, ich habe Ruben gesehen. Ach. Oder haben wir uns doch verpasst in derselben Vorstellung? Es kann das auch kann sein. Ich habe jetzt auch Ruben irgendwie in Erinnerung. Auf jeden Fall haben wir uns nicht abgesprochen, was ein Fail war.
Ja, aber irgendwie da hatten wir ja noch gar nicht so den engen Kontakt, den wir jetzt haben. Jetzt würde uns das nicht mehr
passieren
heutzutage.
Möglich, ja. Ja, das kann sein. Dann ist das bei mir ja auch so. Mit den letzten. Und es war ein Erlebnis, oder? Es war geil. Ja. Jurassic Park auf der großen Leinwand. Das war so toll. Mega.
Und es war auch eine der lustigsten Rewatches, die ich hier zu diesem Film hatte, weil ich war mit so einer Freundin im Kino, die den noch nie gesehen hat. Und ich habe den zum, ich will jetzt nicht hart übertreiben, vielleicht zum 15. Mal oder so gesehen.
Ja.
Und, ich konnte halt auf die ganzen Filmfehler achten. So, auf der Leinwand sind die ja noch offensichtlicher. Und ich habe es so genossen, es war einfach geil. Ja, und jetzt haben wir beide Jurassic World 4 gesehen. Ich glaube, ich habe übrigens Jurassic World 1 und 2 gesehen. Den dritten habe ich mir dann wirklich geklemmt. Das war mir dann viel zu blöde. Jetzt bin ich wieder beim vierten. Oder eigentlich ist das ja ein Reboot, ne? Also eigentlich bei Die Wiedergeburt nur eingestiegen. Ich habe den schon in der Pressevorführung gesehen mit dem Tele-Stammtisch. Darf ja inzwischen drüber reden. Logisch, er läuft jetzt auch im Kino. Ich habe den am 23. gesehen. Du hast ihn heute frisch gesehen. Wir reden kurz, nachdem du aus dem Kino kommst.
In 3D.
Ich check übrigens nicht, ernsthaft? Ach krass. Ich check übrigens nicht, warum sie den an einem Mittwoch gebracht haben. Ich glaube, das hat mit irgendeinem so Parallelstart mit den USA zu tun. Aber was war denn jetzt dein erster Eindruck so vom Film, ohne jetzt zu krass ins Detail zu gehen?
Ein würdiger Nachfolger.
Ist natürlich.
Punkt.
Ist natürlich.
Ja, okay. Und damit meine ich nicht ein würdiger Nachfolger anschließend an die Jurassic World Filme, sondern eher anschließend an die Jurassic Park Reihe. Soll ich weiter ausholen oder reicht dir das erstmal?
Klar, erzähl ruhig ein bisschen.
Oder willst du erst nochmal? Ich weiß ja ungefähr, was du. Ich habe dich ja nicht zu viel gefragt, ne?
Nee.
Ich habe dich ja nachdem du den gesehen hast, hatte ich dich ja gefragt, so und Daumen rauf, runter, Mitte, irgendwie so. Und du hast auf jeden Fall nicht so tief blicken lassen. Dann erzähl mal. Ich bin jetzt neugierig.
Ich glaube, es ist irgendwie ein Unterschied, ob du den Film. Mit so einer Crowd siehst, die wahrscheinlich alle so übel zu, yeah, geil, Jurassic. Oder mit anderen Filmkritikern im Kino sitzt, weil bei uns war so durch die Bank weg alle, was war denn das für eine Scheiße? um das jetzt weiter ausführen zu können, müsste ich jetzt auf die nächsten Fragen eingehen, die wir uns schon zusammen überlegt haben, aber also bei uns war das,
Verhalten.
War es Verhalten, genau. Die Reaktionen waren sehr verhalten.
Okay. Ja, ich war jetzt in der 16:30 Vorstellung, das Kino war nicht so übervoll, ne? So, es gab, der Film hat ja jetzt auch nicht so die Lacher oder Schreckmomente.
Nee.
Also hat er schon, nur jetzt nicht so, dass die Crowd plötzlich irgendwie so ein Raunen durch den Saal gehen würde oder ein Riesenlach aufschrei, ne?
Ja.
Das meine ich. Also der Saal war einfach zu leer. Ja. Von daher habe ich jetzt auch nicht so die Crowd-Reaction, weißt du?
Ja.
Und ich kann nur für mich sprechen und ich würde sagen, lass uns mal im Text gerne weitergehen und dann werden wir schon herausfinden. Du hast nämlich ein paar Fragen notiert, das ist ganz cool.
Ja.
Werden wir schon herausfinden, wie weit wir da auseinander sind. Was die Meinung angeht.
Ja. Also, um so ein bisschen auch die Zuhörenden abzuholen, würde ich, bevor wir jetzt tiefer reinspringen, mal kurz sagen, worum es geht. Also, es ist so, es gibt ein US-amerikanisches Pharmaunternehmen, das quasi den menschlichen Herzkrankheiten den Kampf ansagen möchte. Und dann kommen sie auf die krasse Idee, oh, es gibt ja noch immer noch ein paar Dinosaurier auf der Welt, die inzwischen allerdings nur noch in äquatorialen Gegenden leben können, weil die Luftkonzentration oder die Luftzusammensetzung, der Sauerstoffgehalt ist halt anders als vor 65 Millionen Jahren, wäre jetzt gedacht. Deswegen können die Dinos nur in der Nähe des Äquators leben und da gibt es dann eine Insel, wo die Dinos leben und da kommt dann dieses Pharmaunternehmen auf die krasse Idee, ja, wir schicken einfach mal eine kleine Söldnertruppe auf diese Insel, bestehend aus Scarlett Johansson, Mahershala Ali und Jonathan Bailey. Die sollen uns nämlich Dinosaurier-DNA besorgen und das muss natürlich die DNA der drei größten Dinosaurier-Spezies sein, zu Wasser, zu Land und aus der Luft. Denn Dinosaurier sind scheinbar, ich weiß gar nicht, wie sie das herausgefunden haben wollen, teilweise über 100 Jahre alt geworden und ein Wesen, das, weiß ich nicht, 50 Tonnen wiegt und 100 Jahre alt wird, muss schon eine ziemlich krasse, leistungsstarke Pumpe haben. Deswegen besorgen wir uns mal die DNA von diesen Viechern und mit dieser DNA stellen wir dann ein Medikament her, das den Menschen ein längeres Leben ermöglichen soll. Wie auch schon in Teil 3 mischt sich dann unter diese Söldnertruppe, die klammheimlich, weil natürlich ist es verboten, zu dieser Insel zu reisen, klammheimlich dahin reist, mischt sich eine Touristengruppe dazu, die zufällig dazu stößt, weil sie sich in ihrem Segelboot so ein bisschen versegelt haben und dann auf Dinosaurier treffen und dann von dieser Söldnertruppe gerettet werden müssen. Warum diese Touristengruppe in den Film reingeschrieben wurde, kann ich nicht sagen, denn mit denen wird, so wie mit allen anderen Charakteren auch, überhaupt nichts mehr angefangen. Und ja, die kommen dann halt auf dieser Insel an, auf der Dino-Insel und gehen da ihrer Queste nach und werden dabei so ein bisschen von Dinosauriern bejagt. Das war es eigentlich auch schon so grob im Grunde. Der Film wirft da nochmal so ein paar Nebenstränge da rein, die eigentlich aber eigentlich auch völlig egal sind. So, und damit kommen wir auch schon direkt zu einem Punkt, der mich nochmal zu unserem Cold Opener zurückbringt. Ich habe ja dieses Zitat gewählt, weil, zumindest nach meinem Dafürhalten, Jurassic Park von vorne bis hinten komplett voll ist mit geilen Zitaten und Sprüchen.
Ja, total.
Ich habe mir ja nur einen ausgesucht. Das ist ja sogar noch eines der tieferen, also der deeperen Zitate, weil nicht John Hammond, sondern Ian Malcolm da ja sogar eine moralische Diskussion mit antritt.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch Sachen wie, weiß ich nicht, Gott erschafft genau. Dinosaurier, Gott vernichtet Dinosaurier, Gott schafft Adam, Adam vernichtet Gott, Adam erschafft Dinosaurier.
Ja.
Und das ist ja ein Riesenhaufen Scheiße und das Leben findet einen Weg und das sieht ja aus wie ein Truthahn. Ich könnte jetzt hier 1000 Sprüche aufzählen, die alle geil sind. Das Drehbuch hingegen von diesem Film, von Jurassic Park, Jurassic World, die Wiedergeburt, da fehlen mir solche Sachen leider. Das hat so viel Esprit und Spritz wie der erste Brief des Paulus an die Korinther. Ey. Das ist super langweilig.
Diese das ist, philosophische Tiefe, ne?
Die fehlt halt total und der Witz fehlt auch total. Und dann finde ich auch einige Charaktere, allen voran zum Beispiel diesen Xavier, nervig hoch 1000.
Echt?
Ja, der ist total nervig, der Typ, ey. Boah. Der macht halt immer so einen auf dumm und haha, ich bin immer bekifft und aber auch lustig und eigentlich bin ich nur so ein Brainrot-Typ. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, die Tochter dieser Touristenfamilie, da hast du schmunzeln müssen. Ich werde jetzt nicht, nicht laut aussprechen, warum, aber.
Ja, hat einen schönen. Ja. Mir gefiel der Moment, wo sie im letzten Moment dem Rex von der Schippe schwimmt.
Ja.
Gefiel mir sehr gut. Ja.
Ja. Die hat übrigens auch noch, und das ist auch wieder so ein Ding, die freundet sich ja mit so einem Babysaurier an und das ist doch wieder.
Ja.
Das ist doch wieder wie bei Star Wars, war es Episode 8, glaube ich, wo Chewbacca diese scheiß Tauben da auf den Grill werfen will. Das ist doch einfach nur wieder so Merchandise-Kram, ey.
Ja, das ist es ja immer. Das ist es immer. Nein, und ich glaube, es gab auch irgendwie so ein Ding, dass Universal eine Zeit lang einen anderen Spielzeughersteller hatte und das war dann jahrelang ziemlich kacke. Jetzt sind sie wohl zu Mattel zurück. Ich muss auch sagen, also wir haben auch hier, mein Kleiner, der hat von meinen Eltern letztes Jahr so einen T-Rex geschenkt bekommen, der verdammt cool ist. Ja, ich feiere den auch. Das ist ein cooles Spielzeug. Hätte ich mich als Kind auch drüber gefreut. So, ich freue mich auch als Erwachsener drüber, dass ich das manchmal... Ja, sowieso. Also wir lesen ja auch hier regelmäßig Dino-Bücher. Deshalb, die aberwitzigsten Dinos, die da jetzt genannt wurden auch, ne, in dem Film, da habe ich nicht mit dem Kopf geschüttelt. Eher deshalb, dass ich mir dachte, krass, die bringen diesen Zungenbrecher hier rein irgendwie, ne? ich weiß gar nicht mehr, dieser Flugsaurier, ne?
Oh ja.
Der hat ja dann, ja, ja, ein Q und ein X im Namen, so gefühlt.
Oh ja.
Ich weiß aber nicht mehr. Aber den gibt's, 100 Pro, die gibt's. Für diejenigen, die den Trailer gesehen haben und sich gefragt haben, ob das echte Spezies sind, im Film gibt's ja dann irgendwann die Erklärung, dass hier quasi so der ganze genetische Abfall noch lebt. So alles, was zu unansehnlich, ne, was irgendwie zu entstellt aus dem Genetiklabor rausgekommen ist. All das ist hier auf dieser Insel noch am Leben gelassen worden. So, wenn ich es richtig verstanden habe, ja.
Ja, und da komme ich auch schon wieder zu der Frage zurück, die uns dieses Rabbit Hole jetzt gerade eröffnet hat.
Ja.
Wie uns das Drehbuch gefallen hat, weil sie bringen schon wieder diesen scheiß Move. Ich habe das Gefühl, die bringen die bei jedem Film. Ach ja, es gab übrigens noch eine geheime Insel und da sind noch ganz andere Sachen passiert. Ich denke mir so, Junge, wie viele scheiß Inseln gab es denn da? Zu Anfang waren es, glaube ich, nur zwei.
Ja. Nee, fünf. Es war so eine Inselkette von fünf Inseln. Im zweiten Teil sagen sie ja irgendwie mal die fünf Tode oder so. Da ist dieser Skipper und erklärt er ihnen, dass die Insel, die fünf Tode sind diese fünf Inseln. Und genau, und die ersten Filme, die spielen aber nur auf zwei davon.
Ja, Isla Sorn und Isla Nuble.
Genau, und jetzt diese Insel, die ist nochmal ganz woanders, wenn ich das richtig verstanden habe. Die befindet sich weder, das ist nicht ein Teil dieser Inselkette. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ich kann mich aber auch komplett irren. Es war ein bisschen irritierend. Ich habe es auch bei Wikipedia eben nicht direkt rauslesen können. Aber ganz kurz, was du eben gesagt hast, ne? Diese ganze Figurendynamik, auch die einzelnen Charaktere. Ich fand das aber alles sehr wholesome und eine sehr gute Chemie miteinander und nicht zu dick aufgetragen. Ne? Das Stichwort Charakterdynamik, ne? Also das war schon für meine Begriffe habe ich Schlimmeres erwartet, ne? Wenn du von drei Jurassic World Filmen kommst und den letzten, wohlgemerkt, den letzten, den habe ich zweimal geguckt, ne? Den habe ich mir jetzt irgendwie Anfang des Jahres nochmal angeguckt, weil ich so ein bisschen wollte ich es nochmal wissen, ob der wirklich so schlecht war, wie, also wirklich. Dass der, weißt du, das ist ein Film, der hat ja noch nicht mal, der hat ja noch nicht mal so eine spektakuläre Sequenz, von der man sagen könnte, oh krass, die ist mir im Gedächtnis geblieben.
Ja.
Das einzig Coole an diesem allerletzten Jurassic World Film, der hieß Dominion, das wirklich einzig Coole daran war Alan Grant. Und der wirkt aber auch komplett deplatziert, als wäre er im falschen Film drin, ne?
Ja.
Das ist so, also Sam Neill als Alan Grant.
Jeff Goldblum gab's da auch nochmal, oder nicht?
Ja, aber der spielt auch nur ein Abziehbildchen von sich selbst. Der Einzige, der wirklich die Figur so spielt, wie sie 1993 war, ist Sam Neill. Das ist selbst Laura Dern spielt die Figur nicht. Und deshalb muss ich sagen, ich bin da wirklich, ich habe es eben schon gesagt, ne, so beseelt einfach aus diesem Film rausgekommen und habe mir gedacht, ja, klar, der hat relativ typische, auch für die Reihe typische Probleme, aber du wirst nicht vollgeschissen mit Mainstream-Humor, mit Mainstream-Klischees, weißt du? Das ist irgendwie was, eine ganze Spur zurückgenommener, so würde ich sagen. Der ist wirklich. Der Film, also deshalb habe ich diese Formulierung gewählt, dass er würdig mit dem Franchise umgeht und nicht auf Biegen und Brechen Gags reinschreibt, ne? So wie es Chris Pratt drei Filme lang gemacht hat.
Also weißt du, Star-Lord in Jurassic Park, ey, alles klar.
Nee, manche Gags sind ja auch lustig. Also für sich alleine, aber nicht in so einem Film, ne?
Ja.
Also, dass da die Abwesenheit einer Liebesgeschichte, ne, das ist hier, oder. Ich meine, jetzt in dem Rebirth ist ja leichte Andeutung für eine Liebesgeschichte. Oh, im ersten Jurassic World, ne, dreht sich ja alles plötzlich irgendwie so darum, ne? Und dann sind halt auch die Gags ich weiß nicht mehr ganz genau, Bryce Dallas Howard sagt dann, die haben ja den ersten Saurier, den sie da im Labor zusammengerührt haben. Und das ist ja dieser Indominus Rex. Und dann sagt sie zu ihm, ja gut, wir haben den jetzt nur so genannt, weil das irgendwie Achtjährige nicht aussprechen können. Und dann sagt sie ihm, was denn? Und dann ist das irgendwie Arche Orne Opterix oder so. Und dann antwortet er wiederum, ist schon schlimm genug, wenn du das aussprichst. Weißt du, das ist schon in dem Moment lustig so geschrieben. Aber es passt irgendwie nicht in diesen Film rein.
Es ist so, ne? Luke und Leia im Jurassic Park, aber ohne die Chemie zwischen Harrison Ford und
Ganz genau, ganz genau. Ja. Gut erkannt. Ja. Und das ist auch einer der Vorteile, pass auf, das ist einer der Vorteile dieses Films, Rebirth. Hier haben wir A-Lister-Darsteller, wirklich richtig gute Charakterdarsteller auch. Zum Teil Oscar-Preisträger und Oscar-nominiert, bis auf Ed Skrein jetzt. Und wobei ich mich gefreut habe, dass Ed Skrein in diesem Film ist. Ich habe mich echt gefreut. Ich fand es ein bisschen schade, dass er als erster abnäppelt. Aber
Spoiler-Alarm!
Ja, gut. Mahershala Ali und Scarlett Johansson und
Jonathan Bailey.
Jonathan Bailey, super. Also ich wirklich nicht zu dick aufgetragen, keiner der Charaktere, weißt du?
Oh, krass.
Und also ich will jetzt nicht so überschwänglich loben, aber du merkst, ich habe einfach bin wirklich sehr zufrieden aus dem Film gekommen. Ich war jetzt nicht so krass unterhalten wie bei F1. Der Film hat mich wirklich in den Sitz gedrückt und gefesselt bis zu einem gewissen Punkt. So. Jetzt bin ich einmal in Fahrt gekommen, es tut mir leid.
Ach, das ist ja kein Problem.
Ich
meine, du kennst jetzt meine Meinung schon so ein bisschen. Ich fürchte, da kommen wir leider nicht auf den grünen Zweig.
Nee.
Wie gesagt, du kennst mich. Ich liebe Scarlett Johansson. Ich bin dieser Frau erlegen von oben bis unten. Aber wenn du der nur Scheiße vorlegst, dann kann sie auch nur Scheiße abliefern. Also wie gesagt, die ist charismatisch von oben bis unten. Sind die alle. Ist auch ein Mahershala Ali, natürlich. Aber Mahershala Ali ist schon mal so der bekommt überhaupt gar nichts zu tun in diesem Film.
Ja.
Der ist nur so ein Sidekick. Und auch Scarlett Johansson und Jonathan Bailey so, die haben keine Character-Arcs.
Ja.
So, die haben nichts zu tun, außer ihrer Queste, die ein bisschen wie so ein Videospiel ist. So. Du musst hier diese drei Dinger besorgen, viel Spaß. Versuch nicht zu sterben auf dem Weg. Aber die haben keine...
Ein bisschen haben sie aber Charakter.
Ja, okay, weißt du, sie sagt am Ende, lass das Zeug doch nicht der Pharmaindustrie geben, sondern spenden. Ha. Das kommt, aber weißt du, diese Entwicklung findet ja nicht organisch statt. So, weil auf der Insel verlieren die kein Wort darüber, wie sie sich im Inneren fühlen und so weiter und so fort. Dr. Alan Grant zum Beispiel auf der anderen Seite, der sagt am Anfang, ey Kinder, geh mir weg damit mit dieser Plage. Und dann muss er den ganzen Film mit Lex und Tim verbringen und dann am Ende festzustellen, auch weißt du, so übel sind die ja gar nicht. Das ist ein Character-Arc.
So. Nicht nur das, schon viel früher im Film. Er ist ja der begeistertste Befürworter, ne? Oder er ist der am meisten von den Dinos, genetisch erzeugten Dinos überrascht und erfreut ist so gefühlt, ne? Und dann ist er auch der Einzige, der auf den John Hammond gebaut hat und dann muss er auch feststellen, dass der das sehr nüchtern sieht, ne? Und auch eben wieder auf dieser philosophischen Ebene betrachtet.
Ja,
ne?
So, weißt du, das kommt auch noch.
Das sind aber dieses Arcs.
Mit den
genau.
Ja. Das mit den Kindern was?
Ja, das mit den Kindern ist aber auch so ein Jurassic Park oder Jurassic Franchise Trope, muss ich sagen. Erster Teil sind auch diese zwei Kinder ohne einen ihrer Erziehungsberechtigten. Im zweiten Teil hast du wieder ein Kind, Scheidungskind, ne?
Ja, Ian Malcolms Tochter, ja.
Ian Malcolms Tochter, genau.
Ja.
Im dritten Teil ist es wieder so ein Scheidungsdrama. Im Jurassic World genau das Gleiche. Da wird das Scheidungsdrama im Film sogar noch dem jüngeren Kind offenbart. Der weiß nämlich noch nichts davon, dass die Eltern sich trennen werden.
Ja, es wird quasi auf der Leinwand ausgetragen. Ne?
Genau, genau. Im nächsten Teil weiß ich es nicht mehr. Da ist, und da ist mir Spoilerei auch egal, da kommt, ist es noch dramatischer. Da findet das Kind raus, dass es selber ein Klon ist. What? Und im, ja, ja, und im letzten Teil, und im letzten Teil weiß ich nicht mehr, gab es aber auch irgendeine sinnlose Kinderfigur, die wahrscheinlich auch das Scheidungsdrama irgendwie oder Trauma bewältigen muss, ne?
Im vierten Teil waren es doch hier diese, im vierten Teil waren es doch diese zwei Jungs da in Jurassic World, aber
ja, das meine ich, das meine ja, ich
jetzt. Frag mich jetzt eben nicht, Alter, in welcher Beziehung die zu irgendwem stehen, ey.
Nee, das sind die Neffen von Bryce Dallas Howard gewesen. Ach,
die Neffen, ja, okay.
Ja.
Wo sie da in dieser, in dieser Plastikglaskugel da rumrollen, das genau. Weiß ich noch, ja.
Genau.
War so ein bisschen der Money-Shot aus dem Film, ne?
Jimmy Fallon macht den Mr. DNA-Ersatz. Siehst du, Mr. DNA hätte ich mir hier auch gewünscht in dem Film. Ich habe ja fest damit gerechnet, dass der kommt.
Na ja, gut, aber es gibt ja keinen Park. Also warum sollte der da
sein? Ja, ja, stimmt.
Ja.
Ja, und jetzt hier in Rebirth haben wir ja auch wieder diesen Arc, wo angedeutet wird, ha, eure Mutter lässt mich nie wieder mit euch allein, so ungefähr, ne? Ob ach, die jetzt getrennt sind oder nicht, ne? Ist auf jeden Fall der Daddy alleine mit seinen Kids. Keine Ahnung, warum so eine Ebene immer reingepresst werden muss, um eben anderen Kids wahrscheinlich eine Identifikationsfigur zu geben, ne? In einem Film, der in dem es Dinosaurier gibt. Ich muss dir auch sagen, meine Kids haben mich gefragt, ich sag denen normalerweise immer, in welchen Film ich gehe. Selbst wenn es ein Horrorfilm ist, dann sage ich denen auch, okay, ich gucke mir einen Gruselfilm an.
Ja.
Aber ich habe es nicht übers Herz gebracht, zu sagen, ich gucke einen richtig coolen Dinosaurierfilm. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, ohne Scheiß.
Na gut, dein Kleiner hätte sich wahrscheinlich an dein Bein geklammert, ey.
Ja. Ja, ich es gibt eine Anime-Version, eine gekürzte von Jurassic Park 1. Die haben wir schon mal geguckt.
Ach ja.
Ja, die ist ganz cool.
Anime-Version.
Ich weiß gerade nicht, ob es ein Lego-Film ist. Es kann auch ein Lego.
Ah, okay.
Ist aber so auf das Wichtigste auf eine halbe Stunde runtergekürzt. Mhm. Und die beiden waren total gefesselt. Also ich fand es auch ganz gut inszeniert. Es hat wirklich die so ein bisschen Jurassic Park-Magie wiedergespiegelt, ja.
Ja, und ansonsten kannst du deinen Kindern ja auch das Herz brechen und denen in einem Land vor unserer Zeit zeigen. So, oh,
ja.
Mit dem Tod der Mutter, nicht? Ja, genau so war
okay. Das. Soll ich mal was dazu sagen? Ich wollte den immer sehen. Ich habe ihn bis heute nicht geguckt.
Ach, geil, dann habe ich dir jetzt auch
ich noch gespoilert. Ich habe den als Kind. Ja, das ist wahrscheinlich, ja. Ich wollte ihn immer, ich habe davon Werbung und Trailer und so als Kind gesehen und die VHS irgendwo rumliegen. Ich wollte ihn immer sehen. Es kam nie dazu. Ich habe ihn bis heute nicht geguckt. Ich habe ihn, glaube ich, vor einem Jahr oder so, wollte ich den mit meinen Kids mal gucken. Hatten sie keinen Bock drauf, war den irgendwie zu. Die Animation war denen, glaube ich, zu stockend. Ja, Alter. Die Disney-Plus-Version, die ist nicht gut. Also die ist qualitativ einfach nicht gut. Ich habe den auf Disney-Plus mal gestartet, meine ich, und das sah auch nicht gut aus. Also nicht kein gutes Remaster.
Schade.
Ja.
Aber gut.
Ich habe deinen Punkt, jetzt will ich trotzdem eine positive Sache von dir hören über die Charakterdynamik.
Eine positive Sache über die Charakterdynamik,
ja. Wer war denn dein Lieblingscharakter? Wie fandst du Jonathan Bailey? Wie fandst du den? Ich fand den ja süß.
Ich dachte die ganze Zeit, ist das Joko Winterscheid?
Boah, das ist aber gemein.
Nein, sie sahen sich schon ein bisschen ähnlich. Nein, so. Also, ja gut, er war halt so dieser Mr. Sunshine, der von Anfang an total perfekt war und der überhaupt keine Charakterentwicklung gebraucht hat. Der war halt irgendwie, ich fand, der war so ein bisschen einfach nur dafür da, um in Gefahr zu geraten, damit die anderen ihn retten konnten. So wie, als sie da bei den Flugsauriern, das ist ja auch schon im Trailer zu sehen, da in dieses Nest da einbrechen mäßig. Ey, ich weiß nicht, über welchen Charakter ich dir was Positives sagen soll, jetzt mal wirklich.
Oh.
Scarlett Johansson ist halt charismatisch wie immer. Mhm. Aber, boah, sie und der Paläontologe, das hast du ja gerade schon erwähnt, da wird so eine kleine Romanze irgendwie angedeutet, so nebenher.
Ja.
Die beiden teilen sich den dümmsten Moment des Films. So, weil es war ja klar, dass sie irgendwann das Jurassic Park-Thema von John Williams wieder einflechten werden. Und dann sitzen die beiden auf diesem Schiff und erzählen sich davon, dass sie beide irgendwie eine beschissene Vergangenheit haben oder so. Und dann kommt so im Hintergrund dieses Ich dachte so, ernsthaft, Alter? Wie unpassend kann man diese Melodie denn einspielen, Mann?
Ich fand sie auch ein bisschen, für den Moment, ein bisschen unpassend, muss ich auch sagen, an der Stelle. Das stimmt. Das stimmt.
Waren das die beiden oder waren es ScarJo und Mahershala Ali? Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Nee, es kann auch, warte mal, sie hat über, über den Jemen hat sie erzählt, ne? Über die letzte Aktion da im Jemen. Und ich glaube, einer ihrer gemeinsamen Bekannten
ist dabei ins Leben gekommen. Dann war es mit dem Hörschaller Ali, genau, ja.
Ich weiß aber, was du meinst. Das ist eigentlich das John Williams-Theme, was da eingespielt wird, was eigentlich, ne, so epische Saurier-Szenen sehe ich da. Und weniger dieses zwischenmenschliche Gemenschel.
Ganz genau.
Später kommt's nochmal, da ist es auf jeden Fall ein Ticken, also da hatte ich auch Gänsehaut. Ich hatte 2-3 Mal in dem Film Gänsehaut, ne?
Ja, als sie da über diese Wiese da stapfen, ne, mit den
genau, mit langen Titano. Titano.
Ja.
Gut.
Titanosaurier? Das ist doch eigentlich auch schon wieder ein gutes Stichwort. Ja. Wie hat dir denn das CGI gefallen? Also ich muss sagen, tatsächlich, jetzt kann ich dir mal was Positives sagen zu den, zu den Charakteren. Tut mir leid, wirst du von mir nichts hören und zum Drehbuch auch nicht. Da kann ich nichts Positives zu sagen. Alles Schund. Ach, das habe ich gerade noch total vergessen. Das haben wir ja beide schon ein bisschen vorher besprochen. David Cobb, der schon Jurassic Park 1 damals mit Michael Crichton geschrieben hat zusammen. Ey, was ist denn das für ein Scheiß, Alter? Der hat doch wirklich gute Drehbücher abgeliefert, ja?
Der hat so viel Hollywood-Scheiß geschrieben, Alter.
Ja, aber das auch guten Hollywood-Scheiß, ne?
Ja.
Jurassic Park hat er gemacht, Mission Impossible, Jurassic Park 2 sehe ich hier, Panic Room, den ersten Spider-Man, Alter.
Ja.
Was hat der für geile Drehbücher abgeliefert?
Hat er nicht auch den zweiten gemacht? Nee, hat er nicht. Krieg der Welten.
Den zweiten was?
Nee, ich dachte, den zweiten Spider-Man hat er aber nicht. Du hast recht. Er hat den ersten, er hat Mission Impossible. Ja, ist wirklich.
Ja, gerade noch Room. Black Bag hast du erwähnt, ja? Den Film habe ich leider noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass auch da teilweise wirklich spritzige Dialoge drin sind. So.
Mega.
Ja.
Mega.
Und du merkst...
Ich sag nur, merkt's euch, ich mag keine Lügner.
Okay, ich merk's mir.
Fertig, mehr sage ich nicht.
Okay, ich merk's mir. Ja, und dann... Okay, sie wollten ja wieder so ein bisschen Back to the Roots, das haben wir gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gehabt, weil wohl Steven Spielberg überhaupt nicht begeistert war von der Jurassic World Trilogie, wie könnte er auch. Und dann hat sich gesagt, wisst ihr was, wir holen nochmal David Cobb mit an Bord.
Ja.
Der hat das Drehbuch zu meinem damaligen Meisterwerk geschrieben, das kriegt er vielleicht nochmal hin. Aber offenbar ist David Cobb zu diesem Stoff einfach nichts mehr eingefallen. So. Weil es gibt scheinbar, Jurassic ist einfach auserzählt. So, anders kann ich mir nicht erklären, dass die immer wieder mit derselben Leier ankommen. Irgendeine bescheuerte Idee, eine Ausrede, eine Hanebüchner Grund, warum sie nochmal auf diese Insel müssen. Dann müssen noch irgendwie Touristen da rein und so weiter und so fort. Und dann geht das Ganze, was wir schon mittlerweile 5-mal gesehen haben, jetzt 7-mal.
Jetzt 7-mal.
Wieder von vorne los. Und es ist jedes Mal, ich denke mir so, meine Fresse, ey. Wenn euch nichts dazu einfällt, dann lasst es doch einfach sein. Weißt du, was ich gerne gesehen hätte? Das, was sie uns eigentlich für Jurassic World 3 versprochen haben. Weil im Trailer hast du einen Dinosaurier, einen T-Rex gesehen, der durch so ein Autokino durchgeht.
Ja,
und da dachte ich so, boah, geil, ey. Wir kriegen jetzt das Ende von Vergessene Welt in groß, als Spielfilm. Da dachte ich mir so, das wird geil. Und dann kommen die mit diesem scheiß Heuschreckenschwarm an, Alter. Und auch... Jurassic World, die Wiedergeburt, fängt auf so einem Ton an, ja? Da liegt auf einmal so ein Brontosaurier, das ist, glaube ich, mitten in Brooklyn, glaube ich, rum, so auf der Straße.
Stimmt.
Die Idee wird nicht weitergesponnen und selbst die Leute, die da rumstehen, interessiert es nicht. Die fucken sich alle nur ab, dass sie im Stau stehen. So als wäre da so ein Baum auf der Straße gekippt, aber sie machen aus dem Konzept Dino in der Zivilisation wieder nichts. Ma, ey. Hattest du auch Hoffnung, als du David Cobb gelesen hast?
Also man kann es ein bisschen relativieren und sagen, okay, David Cobb, klar, das immer, vor allem eben für seine Drehbücher aus den 90ern und Anfang der 2000er, aber man darf nicht vergessen, der hat auch Indiana Jones 4 und 5 geschrieben, der hat Inferno geschrieben, Die Mumie mit Tom Cruise, welcher auch totale Grütze war, also ich kann es nicht anders sagen.
Das große neue Auferstehen des Monster-Franchises,
ey. Ja, und ich sag mal so, mit Black Bag und jetzt Rebirth, ne, ist die Tendenz eigentlich wieder eine positivere, würd ich behaupten, ne? Also, mal sehen, was du sagst, wenn du Blackback dann noch guckst, aber also welchen ich dir ausdrücklich empfehlen möchte. Mhm. Und euch da draußen auch. Da reden wir aber, glaube ich, nächste Woche. Ich glaube, wir machen nächste Woche wieder ein Mixed Bag, also ein gemischte Tüte. Dann, oder? Kann sein, ne? Weiß ich nicht.
Ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, mal so ein bisschen das Halbjahr-Revue passieren zu lassen.
Ne? Ah, genau. Siehst du, dann wird das da auch Thema sein, mhm. Ja.
Ja, machen wir.
Genau, und dann reden wir da nochmal drüber und genau, Tendenz ist wieder da. Wie war die Frage nochmal? Was CGI?
Ich habe mich dann so ein bisschen, nee. Ich habe mich dann so ein bisschen über David Cobb und so in Rage geredet.
Ach genau.
Nee, aber eigentlich sind wir da gestartet. Und da muss ich sagen, da können wir auch nochmal, also nicht zurückrudern, sondern ich möchte die Frage nochmal anders aufbauen. Du hast sehr geschwärmt davon, dass du dich auf diesen Film freust, weil nämlich
Gareth
Edwards auf dem Regiestuhl sitzt.
Ja.
Und der hat ja auch.
Hier ist der Fanboy Number One.
Ja, und der hat ja auch wirklich CGI-Feuerwerke rausgehauen, ja. Godzilla und wie hieß er? Sein letzter Film.
Rogue One.
Nee, The Creator.
The Creator.
Da hat er wirklich gezeigt, dass er mit einem humanen Budget verdammt geile Filme raushauen kann. Und ich muss auch sagen, Jurassic World Rebirth sieht nicht scheiße aus. Die Dinos sehen nicht scheiße aus. Die Landschaften sehen nicht scheiße aus. Hier und da, wenn Menschen dabei waren, also wenn Menschen mit CGI bearbeitet wurden, dachte ich so, ja, okay. Aber das will ich dem Film jetzt nicht anhaften, weil das sieht nirgendwo gut aus, wenn Menschen mit CGI angetouched werden.
Das zum einen. Zum Glück gab es hier aber auch nicht so viele Interaktionsszenen, dass irgendwie Menschen Dinos anfassen oder Dinos irgendwie mit Menschen, außer es ist dieses kleine Mädchen und der Mini-Triceratops oder was das war.
Ja.
Oder aus der Gattung der Triceratopse.
Ich glaube, das war so ein Teacup-Triceratops.
Okay.
Weil guck mal, das kann doch kein Baby gewesen sein, weil wo wäre dann die Mutter gewesen?
Ah, stimmt. Stimmt,
weil
die hätte es, ja, stimmt.
In Teil 2 hat es gereicht, dass Julianne Moore das Nest von den Viechern fotografiert und sie hat fast diesen Schwanzstachel im Kopf stecken gehabt.
Vom Stegosaurus.
Genau, ja.
Aber an die Szene musste ich gerade auch denken, als du das gesagt hast, wo ist die Mutter?
Ich habe mich im Film die ganze Zeit gefragt, wann kommt diese Szene, weil ich habe das für ein Baby gehalten, aber scheinbar, das ist ja eine Insel voller Mutanten, so, das sind alles keine gesunden Dinosaurier, sondern Genobjekte. Ich dachte so, okay, wahrscheinlich haben sie wirklich so einen Minisaurier schaffen wollen, der einfach nur süß aussieht und dem Kinder sich irgendwie kümmern können, streicheln können, so Streichelzoo-mäßig meine ich.
Der gab's auch, also ist auch eine sehr cooler Cut in Jurassic World, wo du hast so Umschnitt von einer Sequenz auf die nächste, auf einmal so bam, stampft so ein Fuß auf den Boden und von so einem Triceratops und dann fährt die Kamera auf und dann ist das so ein Streichelzoo im Jurassic World.
Stimmt, ja.
Ist das so ein Streichelzoo und so ein Kind sitzt auf dem Baby-Triceratops, super süße Szene, super coole Idee auch. Ich mag ja solche Sachen auch. Ja. Aber CGI war wirklich gut, qualitativ, auf einem wirklich guten Level. Die, die Greenscreen-Szenen, da hatte ich im Trailer schon eine gesehen. Das ist nämlich die, wo sie sich abseilen an diesem Felsen. Da sieht man, meiner Meinung nach, ist es am offensichtlichsten, auch nur in der einen Sequenz, in der einen Szene oder in dem einen Motiv, wo sie sich so, wo du so die Profilansicht von Scarlett Johansson hast und Jonathan Bailey, wie sie da sich da abseilen und der Hintergrund, da stimmt's mit der Beleuchtung irgendwie nicht. Alles andere fand ich visuell wirklich schön. Wir haben hier den Kameramann der hat viel mit Ridley Scott zusammengearbeitet, ist auch, glaube ich, zweimal Oscar nominiert, der hat Königreich der Himmel gemacht, der hat Hannibal gemacht, der hat Logan gemacht. Also ich habe viele seiner Filme gesehen und der ist einfach visuell, qualitativ ist der auf einem guten Level auf jeden Fall. Ne? Nichts. Man erkennt da schon ein gutes Muster drin, finde ich, so in seinem visuellen Storytelling.
Mhm.
Und was ich besonders toll fand und was auch sehr wichtig war, der Film ist einfach auf Film gedreht. Ne? Auf, wie sagen die Amis so schön, Shot on 35, also auf 35mm gedreht, ne? Das sieht man. Zu Beginn des Films noch nicht so ganz. wo krasse Highlights irgendwie eine Rolle spielen, aber später dann, wenn es dunkler wird, wenn die Sonne untergeht, wenn auch diese ganz dunklen Sequenzen kommen, dann finde ich, profitiert der Film am meisten von der Körnung, von dem 35mm.
Ja.
Das gefiel mir richtig gut, das sah nicht so Hochglanz werbefilmmäßig aus, sondern das sah richtig schön filmisch aus, hat mich sehr an Jurassic Park erinnert, muss ich sagen. Jurassic Park hat nämlich diesen einzigartigen Look, dass er zwar so eine Körnung hat, und er versucht, futuristisch und sehr klar auszusehen. Sehr scharf, sehr klar. Ähnlich wie Terminator 2 auch. Terminator 2 hat auch diesen sehr klaren Look. Und genau, und das, ich fand, sehr homogen auf jeden Fall zu den Jurassic Park-Filmen hin. Ja.
Ja. Ja, das war, es war für mich irgendwie so ein bisschen evident, dass sie versucht haben, diese Jurassic Park dieses Jurassic Park-Feeling wiederherzustellen, weil die Zuschauer, die brüllen ja in einer Tour, wir möchten die Filme von damals wieder haben und deswegen versuchen sie inzwischen, es so aussehen zu lassen, zumindest wie die Filme von damals. Aber jetzt qualitativ, das habe ich ja gerade schon, seit einer halben Stunde führe ich das aus, haben sie es leider meiner Meinung nach nicht geschafft. Dazu fehlt mir halt so ein bisschen der Esprit und der Wortwitz von einem Jurassic Park. Du hast gerade gesagt, du fandest das cool, dass sie da nicht versucht haben, so auf Krampf witzig zu sein, aber das hat ein Jurassic Park auch nicht versucht, so.
Nee,
der war einfach lustig. Und ich bin übrigens bisher mit keinem Wort auf Samuel Jackson zu sprechen gekommen. Ja, der ist ja fast noch der Allerwitzigste in diesem Film, nach Ian Malcolm zumindest.
So. Ja, das war einfach
alles witzig. So.
Was ich noch sagen wollte, ganz kurz zur Charakterdynamik, ne, und diesem Esprit, das ist alles nur angedeutet. Man darf auch nicht, guck mal, wir dürfen nicht den Fehler machen und jetzt wirklich dieselbe philosophische Tiefe erwarten. Ne, die habe ich nicht erwartet.
Aber ist doch schade, oder nicht?
Ja, es ist schon schade, das stimmt. Aber die T-Rex-Sequenz, ne, die ist im ersten, die war, es gibt eine Skriptfassung von Jurassic Park 1, da ist diese T-Rex-Sequenz mit dem Schlauchboot auch drin. Das ist eigentlich eine Sequenz aus dem ersten Jurassic Park-Film. Und die ist auch so im Buch.
Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber das finde ich spannend,
ja. Aus finanziellen Gründen oder weil sie CGI-technisch nicht hinbekommen haben mit dem Wasser und so, ne, ist das leider aus dem Skript rausgeflogen. Es gibt aber auch Storyboard. Es gibt Storyboard-Entwürfe davon sogar.
Ja, Steven Spielberg hatte noch Albträume von Bruce, ey.
Stimmt, mit dem Wasser, ja.
Ja.
Wie nannten sie die T-Rex?
Ich habe mich gerade genau dasselbe gefragt.
Animatronic-Puppe, Puppet. Ich weiß es nicht. Hatte bestimmt auch einen Spitznamen. Also die Sequenz, wo ich auch gerade drauf zu sprechen gekommen bin, da hatte ich auch. Also ich hatte Gänsehaut jedes Mal, wenn das John Williams-Theme kam, was halt ein billiger Trick ist. Es ist Fanservice, ne, wenn du so willst. Mal abgesehen davon, was die Dinos auf der Leinwand da jetzt gemacht haben, ne, dass sie anfangen, da rumzuschmusen. Was glaube ich, aber auch irgendwie so eine Gareth Edwards Selbstreferenz ist. Also der Film, der hat super viele Referenzen, ne, an die Jurassic Park Filme, weniger an die Jurassic World Filme und auch einige Gareth Edwards Referenzen an sich selber, so, ne. Und es beginnt ja schon mit diesem berühmten Objects in Mirror are closer than they appear, ne. Das ist ja auch, das ist ja die erste Shot nach dem Prolog.
Ja.
Selbst der Prolog ist ja derselbe Prolog wie in Godzilla. Hat auch 1:1 sehr ähnliches visuelles Design, ne?
Als sie da ins Museum kommen, um den Paläontologen einzusammeln, erzählt er ja, hier, meine Ausstellung wird geschlossen, ich bin arbeitslos. Auch das haben sie aus Jurassic Park geklaut, weil da erzählt auch Alan Grant, ja, ich bin bald arbeitslos, wenn das alles hier losgeht und so weiter und so fort. Und in der Szene kommt ja auch das Flyer, ne? Ja, dieses Banner so runtergeflogen, ne? Bin Dinosaurs
Rule the Earth. Stimmt, so. Stimmt. Das ist auch so eine visuelle offensichtliche Referenz.
Anspielung, ja. Der T-Rex steht da auch genauso wie im ersten Teil. Übrigens, ich habe gerade herausgefunden, Phil Tippett hat den T-Rex in seinem Storyboard als Roberta bezeichnet.
Geil.
Geil. Denn wir wissen ja, wenn wir alle aufgepasst haben, die Dinos im Jurassic Park sind alle Weibchen.
Wie es so schön in der Synchro heißt. Das Zitat geht ja noch weiter. Ich da fehlt in Rebirth ein Teil davon. Alan Grant sagt ja sowas wie, okay, dann sind wir bald arbeitslos. Und dann kommt Malcolm dazu und sagt, du meinst wohl ausgestorben.
Ausgestorben, ja.
Und das haben sie in Rebirth dann nicht mehr gemacht, ne? Diesen Gag. Aber ganz zum Schluss gab es auch so eine Anspielung. Ich weiß nicht mehr, wie das in Jurassic Park war, aber in Rebirth, da schmeißen sie doch auch in diesem, mit dem, das Dorf, was geothermal betrieben wird, ne, das kennen wir ja auch aus Jurassic Park 2.
Ja.
Da ist ja auch dieses ganze Dorf geothermal betrieben, was auch immer das sein soll, durch heiße Quellen oder durch Fernwärme oder Erdwärme oder.
Ja, Erdwärme.
Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt oder ob sie sich das für den. Ach, gibt's das, okay. Ja.
Ich hatte neulich einen Dreh über so Energie der Zukunft, da haben sie über geothermale Energie gesprochen.
Ach, tatsächlich, cool.
Ja.
Finde ich auf jeden Fall cool, dass das hier auch wieder aufgegriffen wurde. Es muss schon ganz am Ende sein, kurz bevor doch dieser Strom da anspringt, ne? Dann sagen sie ja auch, die hören so ein komisches Klopfen und dann heißt es, vielleicht ist das der Stromgenerator, der wieder anspringt.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, in so dieser Satz ist 1:1 in Jurassic Park auch drin, ne?
Ja.
Es kann sein von Samuel L. Jackson, ne? Oder in einer Sequenz, wo er mit dabei
ist. Ja, ich glaube auch. Ja. Ach, ich glaube, ist das nicht Ellie Sattler?
Ja.
Als sie in diesem Gebäude ist, in diesem Sicherungskastengebäude da,
ja.
Und sagt sie so, oh, der Strom ist wieder an, und dann hat sie so Samuel Jacksons Arm auf der Schulter liegen.
Ja.
Ich glaube, da war es irgendwie oder so. Aber ich kann mich jetzt auch irren. Eine Szene möchte ich auch noch sagen, die offensichtlich eine Kopie ist aus dem ersten Teil, und danach habe ich noch eine Frage an dich.
Bitte.
Im ersten Teil haben wir ja die Szene in der Küche mit den beiden Raptoren, die wahnsinnig spannend ist, weil da gibt es ja nur so stählerne, spiegelnde Küchenmöbel und alles spiegelt sich und überall siehst du das Spiegelbild aus dem Gang neben dir und so weiter und so fort, was unglaublich zur Spannung und zur Orientierungslosigkeit in dieser Szene beiträgt. In Jurassic World, die Wiedergeburt, haben sie dafür leider keinen Platz. Da haben sie dann einfach nur einen Supermarkt, der so aussieht, als wäre er gestern das letzte Mal benutzt worden und nicht vor, keine Ahnung, 17 Jahren oder so. Und den haben sie auch nur in den Film reingenommen, damit sie alle, was soll ich jetzt sagen?
Alle was?
Alle Investoren, so, das Wort hat mir
gefehlt. Ach so.
Alle Investoren des Films.
Product Placement.
Genau, einmal bedienen können, als da wären Dr. Pepper, Snickers, genau. Twix. Übrigens, der Anfang, ich fand den Anfang schon so cringe, Alter, dass da so ein scheiß Snickers-Papier diese Anlage außer Betrieb setzt. Ey.
Ja, ich dachte an Final Destination. Ich dachte sofort an Final Destination. Es fing an wie ein Final Destination-Szenario eigentlich, ne?
So ein bisschen,
Ja. Aber verkraftbar. Aus meiner Sicht verkraftbar.
Ja, ich denke mir so, boah, Digga, wie dringend habt ihr denn die Kohle gebraucht von Snickers, ey? Jetzt mal wirklich.
Vor allem, es ist halt so, du hast da dieses Reinraum-Szenario, ne? Es ist alles steril. Die haben alle super perfekte Anzüge, luftdicht abgeschirmt und er steht da und isst einen Snickers. Das kann doch kein Labor sein, weißt du so, ne? Also, das hat mich so ein bisschen irritiert.
Ja, ja.
Aber ich muss sagen, wie gesagt, verkraftbar, ja.
Und dann musst du ja auch sagen, also eigentlich, wenn du diese Szene aus dem ersten Teil in der Küche 1:1 kopierst und sie quasi in einen Supermarkt verlegst, warum schafft ihr es dann nicht, die Szene so spannend zu inszenieren wie im ersten Teil? Da im ersten Teil, obwohl ich den Film schon 15 Mal oder so gesehen habe, da zerkratze ich mir jedes Mal die Fingernägel an der Armlehne, Alter, weil das so nervenzerreißend und spannend ist.
Ja.
Und übrigens nicht nur diese Szene, sondern natürlich auch die Szene, in der der T-Rex ausbricht.
Ja.
Auch die Szene, als Dr. Grant und Tim in diesem Baum landen und das Auto sie fast zerquetscht von oben. Solche Szenen, finde ich, gibt es in Jurassic World, die Wiedergeburt, keine einzige. Nicht eine. In keiner einzigen Szene habe ich Nervenkitzel oder Spannung empfunden. Nicht eine.
Also, ich schon. Also bei den drei, bei zwei der genannten Szenen schon auf jeden Fall. Also, ich habe natürlich die Referenz an den ersten Teil, dachte ich mir auch. Das sind ja auch die besagten Flugraptoren, ne?
Ja.
Die da,
die Szene ist natürlich auch visuell so ein bisschen an das angelehnt, was Julianne Moore, Ian Malcolm und die Tochter da erleben in diesem Dorf im zweiten Teil, ne?
Ja. So ein verwüstetes, verlassenes Dorf.
Ja, das Setting ist sehr ähnlich.
Natürlich ist es nur es kommt nicht an diese visuelle, atmosphärische Perfektion der von dir beschriebenen Szenen heran, ne? Das, und was ich mich auch gefragt habe, Mann, der verdammte T-Rex, der funktioniert einfach am allerbesten bei Dunkelheit und Regen.
Ja.
So bei Tageslicht, ich fand die Idee schon cool, dass er, dass, ich sag's jetzt einfach, der schläft da, ne, im ersten Moment.
Ja.
Das gab's aber im letzten Jurassic World auch so ähnlich. War auch ein schlafender, beziehungsweise ein betäubter T-Rex. Da ist es aber nicht so, Hauptfigur schleicht sich an ihm vorbei. Nee, Chris Pratt muss natürlich auf ihn draufklettern, weißt du so.
Klar,
und
ja.
Was man das ist macht. Halt so. Aber dieselbe Spannung. Also ich hab, verstehst du, ich hab schon dasselbe Nervenkitzel, dieselbe Gänsehaut habe ich eigentlich schon gehabt, muss ich sagen. Ach, krass, vielleicht, weil ich mit ein bisschen mehr Wohlwollen irgendwie da reingegangen bin, ne? Ich hab's eben, vielleicht ist es vorhin ein bisschen untergegangen, aber hier sitzt einfach Gareth Edwards Fanboy Number One am Mikrofon und das ist schon ein Filmemacher, glaube ich, bei dem brauche ich mich nicht dafür schämen.
Nein, sowieso nicht.
Also ist es wirklich, ich feier schon die Art und ich habe eben gesehen, du hast da lustigerweise so eine Frage ja auch reinformuliert. Er hat das schon würdig gemacht. Und ich hatte wirklich Sorge, dass das alles viel zu krasse Auswüchse nimmt, sage ich mal.
Ja.
Also ich versteh deinen Punkt voll und ganz und auch, dass diese einzelnen, ja, Suspense-Momente, Suspense-Sequenzen, ne, dass die nicht so ganz an das heranreichen, was wir natürlich aus Jurassic Park 1 kennen. So ein bisschen, weißt du so, ich meine, wir haben hier halt das Nonplusultra von dem Ganzen, ne? Und ist halt auch ein bisschen unfair, den ständig damit zu vergleichen, auch wenn Gareth Edwards, der verfilmt hier Stoff, mit dem ist der genauso groß geworden wie wir, ne? Also der hat da wirklich, ich würde sagen, man spürt schon so eine gewisse Ehrfurcht und dass er nicht ganz drauf geschissen hat, wie so manch anderer Regisseur, der Franchises übernommen hat. Also Gareth Edwards, ey, dem kann man sowas wenigstens anvertrauen, würde ich sagen.
Ja, also versteh mich nicht falsch, ich möchte nicht behaupten, dass der darauf geschissen hätte. Das kann ich nicht sagen, nee. Ich fand nur, dass mir einfach das Potenzial für Spannung gefehlt hat, weil
ja.
Du könntest einfach sagen, der Film war leider nicht mutig. So, du wusstest gefühlt von Anfang an, okay, es werden 2-3 Redshirts sterben und das Arschloch wird natürlich auch sterben und das war es im Grunde. So, der Film traut sich nicht, eine ScarJo zu killen oder einen Mahershala Ali oder oder auch einen dieser Touristen, ey. Und ganz ehrlich, wen haben wir im ersten Teil alles verloren, ja? Wir haben Samuel Jackson verloren, wir haben Dennis Nedry verloren, wir haben diesen Jäger da verloren, wir haben den Anwalt verloren, wir haben so viele Leute verloren. Auch Leute, die der Film uns vorher sympathisch hat werden lassen. So, das traut sich dieser
Dennis
Film.
Dennis Nedry und der Anwalt, die waren doch von vornherein dem Tode geweiht.
Ja, aber okay, also Sam Jackson und der Jäger-Typ, die waren aber schon sympathisch, so.
Ja, das schon.
Und der Film, der killt halt diesen Corporate. Okay, sorry, Spoiler-Alarm, ja, wenn ihr das nicht von Anfang an euch gedacht habt. Nee, aber guck mal, selbst diesen Typen hat die Reihe schon mal besser hinbekommen. Ich fand nämlich aus Teil 2 diesen schmierigen Neffen da von John Hammond, der war noch viel arschiger und schmieriger und unangenehmer als jetzt dieser Pharma-Dude aus dem Film.
Private Cowboy.
Ja, und das, ich finde das nur, das haben wir alles schon irgendwie ein bisschen besser bekommen und so. Aber wie gesagt, das können wir natürlich jetzt nicht einem Gareth Edwards anlassen, weil der Dude, der hat die Charaktere nicht erschaffen und der hat das Drehbuch nicht geschrieben. Er hat nur das, was er bekommen hat, würde ich sagen, hat er zum bestmöglichen Ergebnis getragen. So.
Wollen wir ganz kurz Spoiler machen zum Ende? Oder?
Ja, klar.
Dann müsst ihr leider kurz ausschalten, euch den Film angucken und nachher wiederkommen. Ich versuch's kurz zu machen.
Ja.
Weil ich fand das Ende, ab jetzt geht's los, Spoiler, Achtung. Das Ende, dass jetzt das Monster nochmal zurückkommt sie ihm sozusagen den finalen Schuss geben, das fand ich gut, dass es nicht so ist, sondern dass einfach Mahershala Ali so gerettet wird. Also das fand ich schon clever. würde auch behaupten, das fühlt sich so ein bisschen an oder zahlt ein bisschen darauf ein, dass der Film schon der Beginn für eine neue Reihe sein könnte. Aber, und jetzt ist der Spoiler zu Ende, dann wird wahrscheinlich das eintreffen, wovor du die größte Sorge hast und ich natürlich auch. Zweiter, dritter Teil, die werden sich nur, also die Autoren werden sich nur neue Inspiration dafür suchen müssen, warum müssen wir jetzt diese Figuren wieder zurück auf die Insel schicken, ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlich das, worauf es hinausläuft.
Ja.
Während des Films, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber während des Films hatte ich so einen Geistesblitz, hey, ein kleinerer Film von was weiß ich, eigentlich musst du es so gestalten wie wie beispielsweise ein Alien Romulus oder ein, also so eine Art 2.5 oder 3.5, weißt du, was ich meine? Ein Film, der zwischen den Stories angesiedelt ist.
Ja.
Das hätte ich auch am liebsten gehabt. Wahrscheinlich ein Film, der irgendwie zwischen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 oder irgendwo in dieser Timeline spielt halt, ne?
Ja.
Oder, kennst du so YouTuber, so Leute, die quasi Lost Places besuchen?
Ja, klar.
Und das Film, hey, nimm doch einfach ein Szenario von einem YouTuber, weißt du so, du kannst dieselbe Ausgangssituation nehmen, die wir hier in Jurassic Park Rebirth haben, also Jurassic World Rebirth, dass es verboten ist, die Insel zu betreten, dass es nur noch ganz wenige Dinos in diesem äquatorialen, subtropischen Streifen gibt. Und dann nimm doch einfach, zeig mir irgendeinen YouTuber, das passt auch wunderbar in die Zeit, der eben so Lost Places aufsucht. Und der überlegt sich jetzt mit zwei seiner Freunde, komm, wir fahren irgendwie auf die Insel, ne? Und erkunden da alles. Ohne irgendein Firmengeflecht, ohne irgendein Genetikquatsch, sondern reine Abenteuer, Action, Suspense mit charismatischen Charakteren, die einen vernünftigen Story-Arc haben.
Das wäre auch geil, ja.
Das wäre doch auch geil. Ja. Ohne wenn viel du das technischen...
Wenn du das ja. richtig aufziehst, dann hast du das eine Art Predator-Geschichte.
Ja!
Ja.
Du verstehst
so ein bisschen durch den Urwald laufen und versuchen wieder rauszukommen. So. Ja.
Genau, du verstehst meinen Pitch.
Ja, normal. Ja. Das hätte ich geiler gefunden.
Ja. Weniger Effekttascherei halt, ne? Ja, wobei ich jetzt voll. Auch nicht sagen will, dass Gareth Edwards jetzt viel mit Effekttascherei. Das haben wir drei andere Filme lang gehabt.
Ja, ja.
Die vollgeknallt sind mit. Man merkt dem Film schon so ein bisschen die inszenatorische Kraft an, die Gareth Edwards hat. Und die hat er auch schon in Godzilla. Ich weiß es ganz genau, falls du dich erinnerst, diese Szene, wo diese, wie hießen die, Mutos? Mutos wurden die, glaube ich, genannt in Godzilla, ne? Diese zwei anderen Monster, die gegen die Godzilla kämpft. Da gibt es so eine Sequenz mit einer Eisenbahnbrücke, wo Aaron Taylor-Johnson schleichend über diese Eisenbahnbrücke geht. Und das war die Bewerbung für Jurassic Park, meiner Meinung nach. Ja, das hat mich sehr stark an die T-Rex-Ausbruch-Sequenz erinnert in Jurassic Park 1, ja. So vom Feeling her, ja.
Ja, ey, wie gesagt, also an Gareth Edwards soll es überhaupt nicht gelegen haben. Da hätten sie an anderen Stellschrauben nochmal ein bisschen ziehen müssen.
Ja.
Aber wie gesagt, der hat wirklich sein Bestmöglichstes, würde ich zumindest mal behaupten, getan, um daraus nochmal was Würdiges zu machen. Du bist jetzt eher der Meinung, und damit können wir auch so langsam mal Richtung Schlussfazit kommen, du bist der Meinung, es ist ihm eher gelungen. Ich bin der Meinung, es ist ihm eher nicht gelungen, leider. Ich hatte, wie gesagt, leider nicht mehr dieses Feeling, was ich früher hatte. Und ja, ich weiß, das kann man mir ruhig vorhalten, dass ich in so einen Film reingehe und jetzt erwarte, ich krieg so Jurassic Park 2.0, obwohl ich weiß, dass dieser Film einfach nicht recreated werden kann. Nicht mal Steven Spielberg selber hat es drei, vier Jahre später geschafft, das nochmal zu tun. Aber ja, ich würde sagen, wenn ihr habt zwei Möglichkeiten, an diesen Film ranzugehen. Entweder ihr geht da rein, wie ich, wie so ein Arthouse-Otto
Und ihr beschwert euch danach über die Charakterdynamiken und über das Drehbuch und so und dass es da nun mal einfach keine geilen Dialoge gibt. Und übrigens, was ich sau schade finde, ist, in Jurassic Park 3 haben sie diese Gruppe an Wissenschaftlern und diese Gruppe an Touris.
Söldnern.
Und die Touris haben sie durchgemischt. Hier bleiben die Wissenschaftler und die Söldner unter sich und die Familie an Touristen bleibt unter sich. Da haben sie gar nichts durchgemischt. Das finde ich total schade. Und deswegen müssen sie die ganze Zeit so sperrig hin und her schneiden zwischen diesen beiden Gruppen, die nichts,
aber auch
gar nichts miteinander zu tun haben.
So. Diese Parallelhandlung,
die da aufgemacht wird. Ja, genau. So.
Das war aber in Jurassic Park 2 hattest du auch die Parallelhandlung. Im dritten Teil. Oder in jedem.
Ja, aber weißt du, sie hatten ja wenigstens noch, die Anliegen dieser Gruppe haben sich überschnitten.
Ach so.
Die Eltern haben den Sohn gesucht und die anderen waren irgendwie mit dem Sohn unterwegs so. Und dann hatten sie halt irgendwie alle das Ziel, da wieder wegzukommen. Und in diesem Film war es nur, ja, die einen brauchen die DNA und die anderen wollen an so einem scheiß Rohr entlanglaufen, um zur Stadt zu kommen. So, das war, deswegen konntest du das überhaupt nicht organisch miteinander verweben, diese beiden Gruppen, bis sie sich dann irgendwann in dieser Stadt begegnet sind. So. Nee, also, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Wie gesagt, ihr könnt den Ansatz wählen, den ich gewählt habe. Ihr setzt euch da rein und erwartet irgendwas Krasses. Das werdet ihr nicht kriegen. Und danach könnt ihr euch über die Charaktere und das Drehbuch beschweren. Oder ihr macht es eher so wie der Bossi und sagt, okay, ich erwarte jetzt einfach nur ein bisschen Dinosaurier und Action-Spektakel. Und ich würde jetzt nicht sagen, schaltet das Hirn aus, aber doch, schaltet mal ruhig euer Hirn aus. Tut so, als wärt ihr dieser kiffende Teenager und dann werdet ihr wahrscheinlich mehr Freude mit diesem Film haben. Das ist mein Wort zum Sonntag. Was ist dein Fazit, Matthias?
Mein Fazit, ich gebe dir recht. Ich habe aber nicht nichts erwartet, sondern mit einer leichten Skepsis, aber schon mit dem Anspruch, einen würdigen Film zu sehen. Oder einen würdigeren. Ich bleibe bei dieser Formulierung. Würdig passt hier sehr gut, ja. Du hast es sogar hier als Frage reingeschrieben, fand ich sehr schön.
Ja.
Genau. Wenn ich ihn ranken müsste, würde ich sagen, das ist mein Drittliebster nach dem ersten und zweiten Jurassic Park.
Ja.
Ist mein Drittliebster. Dann kommt der dritte von Joe Johnston und dann kommt der vierte, also Jurassic World und die Teil 2 und 3, Jurassic World 2 und 3, keine Ahnung, der dritte ist einfach nur länger als der zweite. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Filmen, ja. Mhm. Ja. Also, Jurassic Park 1, Jurassic Park 2, Die vergessene Welt, dann kommt Rebirth, dann kommt der dritte. Das wäre so mein Ranking.
Ja, gut.
Damit auch mein Fazit wahrscheinlich. Schaut ihn euch an, ist ein super Sommerblockbuster, es tat gut. Heute war der heißeste Tag des Jahres.
Oh, ja.
Ich war 2,5 Stunden im klimatisierten Kino, das tat wirklich gut, muss ich sagen. Ich hätte mir keinen besseren Tag aussuchen können.
Jedes Wetter ist Kinowetter.
Ja, gut. Ja.
Okay, ich will gar nicht deine Abmoderation, sag ich, unterbrechen, aber wir hatten uns noch zwei Fragen vorgenommen.
Yes.
Erstens, was wird da überhaupt wiedergeboren?
Was wird wiedergeboren, ja. Gute Frage.
Das Franchise?
Eine neue Franchise. Trilogie? Ja, wahrscheinlich. Ich finde es interessant, weil du ja so Scarlett Johansson, will ich nur noch mal so zwei Facts droppen, die fand ich ganz witzig, dass ursprünglich David Leitch tatsächlich auch für den Film geplant war, der wegen kreativer Differenzen ausgestiegen ist. Ist bei der Geschichte, die Gareth Edwards so in Hollywood durch hat, ist das interessant tatsächlich. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal, dass er jetzt dann quasi hier eingestiegen ist. Und das ging ja auch alles relativ Schlag auf Schlag. Das war ja erst letztes Jahr angekündigt und dann gab es schon ein halbes Jahr später Screenshots und Setfotos und ich dachte mir so, oh krass, der macht den Film wirklich, das passiert. Und
ich träume nicht.
Ja, vor allem, dass Mahershala Ali und Scarlett Johansson da mitspielen. Und Scarlett Johansson, für die war ursprünglich Jennifer Lawrence angedacht, ne?
Das wäre aber auch geil gewesen. Ich liebe J-Law.
Also in so einem eher seichteren Abenteuer-Action-Film hätte ich sie auch gern gesehen.
Ja.
Wenn Gareth Edwards wieder die Regie übernimmt, dann würde ich sagen, ja, eine gelungene Wiedergeburt. Jetzt ist die Frage, was macht ihr draus, ne? Das, ja.
Ja.
Nochmal eine Nummer düsterer. Zu dem neuesten Dino haben wir jetzt gar nichts gesagt. Ja, weil das war auch recht düster eigentlich, würde ich sagen, vom Design her. Ich fand's weniger schlimm als befürchtet. Also ich habe da mit dem Schlimmsten gerechnet, was dieses neue Dinosaurier-Design angeht. Und das wird ja im Trailer schon angedeutet. Von daher, ja, halb so wild.
Ich finde es sieht aus, als hätte so ein, ja, als hätte so ein T-Rex den Kopf eines Xenomorphs aufbekommen und dieser Xenomorph hätte dann einen Airbus Beluga verschluckt.
Und dem sind noch zwei Arme gewachsen,
ja,
ne?
Ja. Kennst du den Airbus Beluga?
Ja, ja, ich weiß genau was. Jesus. Danke, dass du das. Weißt du, woran ich denken musste? Nee. Kennst du ja Hannibal, ne? Den Film mit das Schweigen der Lämmer Sequel, oder?
Ja, den habe ich vor langer Zeit mal gesehen, ja.
Ja, und du weißt, dass Gary Oldman da einen furchtbar entstellten Typen spielt, oder?
Ja.
Ja, an den hat mich das erinnert. Das ist super, super gemein, aber es hat mich an diesen entstellten Gary Oldman erinnert irgendwie. Und witzig, dass der Kameramann auch Hannibal gemacht hat, ja. Ja, da ist die Querverbindung wieder, ja. Ey, den leuchte ich genauso aus wie Gary Oldman in Hannibal. So leuchte ich hier unser neues Monster aus.
Boah, ey, stimmt, der sieht so aus, als hätte Gary Oldman in Hannibal einen Airbus Beluga verschluckt.
Ja, stimmt. Boah, ey. Also. Bisschen, ja. Aber die Moral der Geschichte, komm, die 5 Minuten nehmen wir uns noch. Die Moral der Geschichte, siehst du da auch diese Parallelen irgendwie zum Corona-Impfstoff beziehungsweise zu dieser ganzen Geschichte, Medikamente zu patentieren oder eben das, ich glaube Penicillin, ne? Der Erfinder des oder der Entdecker des Penicillin, der hat das auch nicht patentieren lassen. Der hat das ja frei verfügbar gemacht, ne? Ja. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Anspielung daran, eine Kapitalismuskritik, ne? Im Pharma.
Ja, ja, auf jeden Fall.
In der was die Pharmaindustrie angeht und so, ne? Da habe ich so Parallelen jetzt irgendwie rausgelesen. Also, so ganz substanzlos ist der Film doch nicht.
Ja, aber also...
Er versucht's wenigstens.
Ja, aber die moralischen Tiefen im ersten Teil sind schon anders, ne? Und ohne das Scheiß, wir haben uns zu Anfang geschworen, wir würden nochmal auf diese Frage zurückkommen, ne?
Ja,
ja, ja. Sie waren nur darauf konzentriert, ob sie es schaffen konnten oder nicht, ob sie es tun sollten. Die Frage stellte sich keiner. Und ich würde sagen, du bist wahrscheinlich beim Ergebnis, dass sie es hätten tun sollen.
Ich bin beim Ergebnis, Gareth Edwards hat diese Chance verdient und er hat das Beste draus gemacht.
Ja.
Sorry, dass ich so ein Loblied auf ihn singen muss.
Nein, ey, das ist ja voll in Ordnung.
Ich kann einfach nicht anders.
Nein, also er ist ja auch, wie gesagt, er ist ja überhaupt nicht für die Figuren verantwortlich. Er ist dann nur dafür verantwortlich, das alles in den Film reinzupappen. Wenn sie, okay, also hätten sie einen Drehbuchautoren oder eine Drehbuchautorin gehabt, mir ist das Geschlecht egal, der oder die eine Idee gehabt hätte, wie man dieses Franchise mal wieder gebären könnte, ja, dann hätte das mit Gareth Edwards auf dem Regiestuhl wahrscheinlich fantastisch funktioniert. Ja. Aber dadurch, dass David Kopp leider überhaupt keine Idee hatte, was er mit diesem Stoff anfangen soll, zumindest finde ich offensichtlich nicht, weil er hat sich einfach nur an allen Filmen, die es vorher gab, bedient und hat die so ein bisschen zusammengewurschtelt und nichts Neues dazu gedichtet. So. Das war es leider nicht. Das war dann noch nicht das Erfolgsrezept, weil so ist das für mich keine Wieder-, sondern eher eine Totgeburt. So. Also, ja.
Das,
ja, leider.
Das können wir aber auch so stehen lassen.
Also, aber ich möchte jetzt nochmal sagen, mit Ausrufezeichen am Ende, es liegt nicht an Gareth Edwards. Der Mann hat sein Menschen möglichstes getan. So. Sie hätten sich einfach mal vorher... Das scheint aber auch generell, das ist ja jetzt nicht nur dieser Film, es ist einfach generell momentan ein Problem in Hollywood. Die haben einfach keine fucking Ideen mehr. Ich denke mir so, Junge, ihr sitzt da wahrscheinlich mit 20 Leuten an einem Konferenztisch und keiner von euch hat eine zündende Idee für einen Film.
Und dann sagt ihr, ja, wir müssen den Film aber raushauen. Denkt, zieht euch irgendwas aus dem Arsch, egal wie dumm es ist. Und die Leute werden ins Kino gehen und das tun die Leute ja auch. Und ich wette mit dir, auch dieser Film, ich weiß jetzt nicht, ob dieser Film zum Milliardär wird. Ja, aber er wird einen krassen Gewinn machen und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da wieder was darauf folgen wird.
Also ich schätze so 600 bis 800 Millionen.
Ja, so Richtung 800 könnte ich mir auch vorstellen. Je nachdem, wie gut er jetzt performt, das weiß ich natürlich nicht.
Ja, da also die Trailer sind ein bisschen zurückhaltender als die von den anderen Jurassic World Filmen und es kann sein, aber ich meine, ey, im Grunde, es sind Dinos, es gibt die Hälfte der Menschheit sind einfach Kinder und die werden das, die werden schon ihre Eltern nerven, da ins Kino zu gehen und wenn es sein muss, auch zweimal und
Aber ohne Scheiß, ich meine, wir reden ja nächste Woche so ein bisschen gemischt über den Anfang dieses Jahres, das erste Halbjahr 2025 und dann können wir auch mal gucken, wie Jurassic World Rebirth am Startwochenende so performt hat, weil der Film ist heute erst angelaufen. In Amerika ist es gerade zwischen 16 und, was weiß ich nicht, 13 Uhr oder so, da können wir jetzt nicht viel zu sagen. Aber nächste Woche können wir zumindest mal gucken, was er am Start. Vielleicht schafft er schon so 100 Millionen am Startwochenende oder so. Bei so einem Jurassic-Film kann ich mir das vorstellen.
Das wäre krass, das hatten wir, glaube ich, schon länger nicht. Ich meine jetzt hier der eine Animationsfilm, der hat so viel eingespielt, ne? Also die ganzen Zeiten, dass jedes halbe Jahr ein Star-Wars-Film oder ein Marvel-Film rauskam, der am ersten Wochenende 100 Millionen eingespielt hat. Die Zeiten sind leider ein bisschen vorbei, ne? Leider fürs Kino. Aber, oh, ich weiß gar nicht, wie F1 performt hat. Das müsste ich auch nochmal nachschauen. Aber ich wollte gerade nochmal so auch abschließend, dass ihr ein bisschen besser versteht, warum ich so positiv bin. Ich habe gerade echt, also mit F1, der Film hat mich wirklich seit langem mal wieder ein Blockbuster, ne? Also, der mich begeistert hat. Und Jurassic Rebirth, der hat mich wirklich gut unterhalten. Nur, dass ihr die Abstufung so ein bisschen versteht. Mhm. Der hat mich wirklich gut unterhalten. Aber F1 wiederum, der hat mich ja mal wieder, was ich nicht mehr für möglich gehalten hätte, ne? Dass mich nochmal so Blockbuster im Kino wirklich begeistern können. Und das ist bei mir auch schon sehr lange her. Und von daher, das wäre dann mein Wort zum Sonntag.
Ja. F1 hat am Eröffnungswochenende 57 Millionen gemacht.
Okay.
Insgesamt 153. Die brauchen noch ein bisschen, um
was
zu verdienen.
Ja. Angeblich hat er ja auch 300 bis 400 Millionen gekostet, alles in allem.
Also gut. Wir halten fest, wir haben eine eher positivere und eine eher negativ angehauchte Meinung zu Jurassic World. Die Wiedergeburt, aber ich würde sagen, geht einfach mal rein und wählt vielleicht lieber den Ansatz, den Bossi gewählt hat, dann könnt ihr mit dem Film sicherlich auch Spaß haben. Und ansonsten wünschen wir euch Spaß bei allem, was ihr im Kino schaut oder zu Hause auf den Streamern. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Hier bei den Rittern des Filmgenuss mit mir, dem Niklas Cage und dem
Bossi.
Macht's gut, ciao, guten Ritt.